sexuelle Erziehung hat ganz viel auch mit Grenzen zu tun. Die Kinder müssen lernen, Grenzen zu spüren, Grenzen einzuhalten, aber auch Erwachsene von Anfang an.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Die sexuelle Aufklärung von Kindern. Und das ist ein Thema, das vielen Eltern schon Angst, Schweiß, Perlen und Gänsehaut einbringt, noch bevor die Kinder überhaupt sprechen können. Denn wie, wann, in welchem Rahmen, mit welchen Worten, es gibt Fragen über Fragen, die wir uns erst einmal selbst stellen müssen. Und meine Erfahrung ist, selten sind Eltern mit Themen so unsicher wie mit diesem. Damit das nicht so bleibt, habe ich mir eine Expertin eingeladen, die, wie ich finde, immer gute und manchmal auch ganz überraschende Antworten zu dem Thema hat. Helga Tolle ist Diplompsychologin, schult unter anderem Erzieher und Erzieherinnen aus Kindertagesstätten zum Thema kindliche Sexualität und Sexualerziehung und gibt Kurse zum Thema auch für Eltern. Herzlich willkommen, liebe Helga.
Hallo Christine.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Ich habe viel gelesen von dem, was du so sagst, wie du die Fragen beantwortest. Und ich habe mir sehr gewünscht, dass du kommst, weil ich fand das immer konkret, was du gesagt hast und total nachvollziehbar. Manchmal, wie ich gesagt habe, auch überraschend. Deshalb lass uns direkt mal mit der wichtigsten Frage anfangen. Kindliche Aufklärung. Super spannendes Thema, aber wo fängt es eigentlich an? Das ist ja nicht erst, passiert ja nicht erst, wenn die Kinder sagen, Mama, Papa, wie kommen die Babys in den Bauch, sondern was bedeutet für dich überhaupt sexuelle Aufklärung? Womit beginnt das?
Ja, sexuelle Aufklärung beginnt ab dem Tag 1. Wenn Kinder auf die Welt kommen, sind Kinder ausgestattet mit einer sinnlichen Wahrnehmung, sind also bereit, sich von uns anfassen zu lassen, sind darauf angewiesen, dass wir sie halten, dass wir sie umarmen. Sie saugen an der Brust, sie schnullern, sie haben eine Empfindsamkeit über die Haut und wir Erwachsenen reagieren darauf. Also die Aufklärung bzw. das sexuelle Verhalten der Eltern beginnt gleich und sofort.
Wie meinst du das genau, wenn du sagst sexuelles Verhalten, weil es eben auch Geschlechtsorgane betrifft, weil es das Anfassen betrifft? Also wie fasse ich mein Kind an? Wie rede ich mit meinem Kind? Oder was meinst du damit ganz genau?
Ja, genau. Wie fasse ich mein Kind an? Wie berühre ich es? Welche Berührung lasse ich dem Kind überhaupt zukommen? Ja, wie streichel ich das Kind? Wie halte ich das Kind? Kitzeln ist angenehm. Das mag das Kind. Alle Berührungen, ganz im Anfang von den Eltern sind wichtig, sind angenehm für das Kind, für das Erleben, das sinnliche Erleben des Kindes. Das ist schön für das Kind. Das macht dem Kind Spaß. Und selbst das ist schon Sexualerziehung. Und Sexualerziehung hat nicht immer was mit Sprechen zu tun, so wie das Wort Sexualaufklärung eigentlich suggeriert. Nee, es hat ganz viel auch mit Berührungen zu tun.
Also auch so, wie reagiere ich darauf, wenn das Kind vielleicht was auch nicht so gerne mag oder so? Also wie sehr nehme ich das auch wahr?
Ja, das ist natürlich wichtig, gleich von Anfang an genau hinzuschauen, zu beobachten, wie reagiert mein Kind auf mein Angebot. Und natürlich, wenn ich wahrnehme, dass sich das Kind abdreht oder andere Zeichen macht, das aufzunehmen und darauf auch zu reagieren, das ist wichtig. Ja, denn Sexualerziehung hat ganz viel auch mit Grenzen zu tun. Die Kinder müssen lernen, Grenzen zu spüren, Grenzen einzuhalten, aber auch Erwachsene von Anfang an. Sexualerziehung ist auch Beachtung von Grenzen von Seiten der Erwachsenen. Ganz bedeutsam.
Ja, stimmt. Da kommen wir auch gleich nochmal zurück, weil ich finde es nämlich gar nicht so einfach. Also mein 4-Jähriger gibt mir ja gerne mal zu verstehen, mein Körper gehört mir.
Ja.
Wenn ich will, dass er Zähne putzt oder so. Aber das geht ja auch viel weiter, weil spätestens bei der U-Untersuchung oder so fühlt dann ja auch der Arzt, gerade bei Jungs wird ja dann auch immer geguckt, sind die Hoden irgendwie schon, also gibt es einen Hodenhochstand und so weiter. Da wird ja sehr explizit auch angefasst. Also das ist total spannend, auch dieses, wann gehört dein Körper dir? Und
und wie sehr greife ich da auch ein? Wie gehe ich damit um, wenn du geimpft wirst und das vielleicht gar nicht möchtest und so weiter? Lass uns da gleich nochmal zu sprechen. Ja. Aber du hast gerade gesagt, es ist nicht nur Sprache, aber es ist ja auch Sprache. Und wo fängt es da an? Also gerade so Thema, wie benenne ich eigentlich Geschlechtsteile und so weiter?
Ja, das Benennen der Geschlechtsteile, das machen wir auch von Anfang an. Wenn wir das Kind wickeln, sagen wir, das ist dein Kopf, deine Hand, dein Arm. Aber genauso sagen wir, das ist dein Penis, das sind deine Hoden. Das ist eigentlich nichts Besonderes, sondern wir tun es von Anfang an. Denn es ist wichtig, dass wir das nicht auslassen, dass wir dem Kind sagen und selbstverständlich sagen, ja, das gehört auch dazu. Das ist nichts Besonderes oder nichts Erwähnenswertes, sondern machen das. Genau, die Bezeichnung. Und es ist in den Familien ja auch unterschiedlich, wie die Geschlechtsorgane bezeichnet werden. Da haben ja auch viele Familien ihre individuellen Bezeichnungen.
Wie findest du das? Also hast du da so eine Empfehlung? Weil es gibt da ja wirklich, gerade so auf Social Media wird das ja wirklich heiß diskutiert, wie wichtig ist es, explizit zu benennen und nicht, ich meine, da hast du ja so von Pipi-Mann, ich weiß nicht, was es da so alles gibt. Wie wichtig findest du das?
Also, es ist durchaus verständlich, dass Familien da so etwas Liebevolles, kindliche Bezeichnungen haben für die Geschlechtsteile. Das ist zum einen in Ordnung. Allerdings mit zunehmendem Alter muss das Kind auch die richtige Bezeichnung lernen. Und das ist auch so ganz wichtig, was ich auch öfter in den Kindergärten sage, dass es Bezeichnungen für zu Hause gibt, die sehr individuell sind, dass es aber in dem Kindergarten ganz klar man auch sich einigt auf bestimmte Bezeichnungen, die wir haben.
Welche würdest du da empfehlen? Also welche Bezeichnung, gerade beim weiblichen Geschlechtsteil ist es ja sehr unterschiedlich, wie Leute es nennen und was Leute auch für richtig halten. Was wäre die richtige Bezeichnung deiner Meinung nach?
Ja, mittlerweile und zunehmender hat sich Vulva eingebürgert und auch durchaus noch Scheide, was ja ein Unterschied ist, aber das beide sind umgangssprachlich richtig. Ja, und wertschätzend auch und dann ein Wort, was keine Abwertung hat, sondern ein sehr neutrales Wort für die Bezeichnung. So wie beim Jungen zum Beispiel das Wort Penis. Was meistens
das ist viel klarer,
benutzt
ne?
wird. Genau.
Okay, das ist ja, also ich habe das Gefühl, dass das auch ideologisch sehr aufgeheizt ist. Ne? Also gerade bei Scheide habe ich dann auch mal gelesen, okay, das kommt noch von früher aus dem Mittelalter, als so Schwert wird in die Scheide gesteckt. Also so, dass das so aus diesem mittelalterlichen Kontext kommt. Aber ja, wahrscheinlich darf man da auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Ne?
Ja, also es war lange Jahre gesellschaftlich akzeptiert. Und auch umgangssprachlich verbreitet. Jetzt hat sich Vulva mehr durchgesetzt als Wort.
Okay, spannend. Also ich glaube, da ist es schon so ein erster Punkt, bei dem viele Eltern echt unsicher sind. Von daher danke für die Einordnung einmal. Und was würdest du sagen, wann beginnen Kinder wirklich Fragen zu stellen zum Thema Sexualität, die man auch als Eltern vielleicht wirklich schon so ganz explizit denkt, so, oh, okay, du hast Fragen, alles klar, jetzt geht's ums Eingemachte.
Ja, Fragen zum eigenen Körper, zum Geschlecht, das fängt mit der Sprachkompetenz an. Bei manchen schon mit 2 Jahren. So, die Kinder müssen ja lernen, erstmal so zum einen, welches Geschlecht das Kind selber ist, also sich selber zuzuordnen. Und dann auch noch eine Basisbegründung, wie wird eigentlich die Geschlechtszuordnung vorgenommen? Also woran kann man erkennen, dass man ein Mädchen ist oder ein Junge, dass das eine Frau oder ein Mann ist. So, das sind so die ersten Entwicklungsschritte und danach wird auch gefragt. Und auch durchaus die ersten Begriffe für Geschlechtsorgane. So Ende 2, Anfang 3. Die Fragen werden im Laufe der Zeit halt immer differenzierter. Aber das ist von Wichtigkeit und von Bedeutung und wichtig für das Kind.
Ist es denn auch wichtig, an der Stelle einfach auch binär zu bleiben? Ich meine, wir wissen ja jetzt als Erwachsene, okay, es gibt männlich-weiblich, es gibt noch was dazwischen, es gibt noch was jenseits von männlich und weiblich und gibt da ganz viel Fluides. Würdest du da an der Stelle sagen, okay, ein Zweijähriges braucht jetzt nicht unbedingt wissen, was alles möglich ist?
Erstmal so eine klare Zuordnung würde ich erstmal männlich und weiblich belassen. Mhm. So als Basisinformation, als eine Grundinformation für das Kind. Ja, das würde ich genauso machen. Denn das ist auch immer wichtig bei Sexualerziehung, auf das Alter zu gucken des Kindes. Ja, die Sexualerziehung steht ja nicht isoliert da. Die ist verbunden mit der kognitiven Entwicklung, mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und daran haben wir uns zu orientieren. Wie alt ist das Kind? Wie weit ist es? Was kann das Kind schon aufnehmen, was wir erklären? Und das ist unser Orientierungsmaßstab, an dem wir auch ausrichten sollen, wie breit wir in unseren Erklärungen oder weniger breit wir ausholen oder wie einfach oder weniger einfach, etwas komplizierter wir antworten.
Okay, genau, das werden wir gleich auch nochmal so ein bisschen expliziter sagen, so welches Alter ist eigentlich so ein guter Maßstab für welche Antworten, aber es gibt einen ganz schönen Artikel mit dir zum Thema auf Eltern online, der tatsächlich schon ein paar Jahre alt ist, aber immer noch brandaktuell, würde ich sagen. In dem Artikel hilfst du einer Mutter, deren vierjähriger Sohn Fragen stellt, und zwar sehr explizite. Ich vertecke den Artikel auch nochmal in den Shownotes und vielleicht kann unser Social Media Team das auch nochmal auf Instagram verlinken. Jedenfalls wird in diesem Artikel eines total deutlich: Kinderfragen zum Thema Sexualität kommen manchmal völlig überraschend und aus dem Nichts. Für wie vorbereitet auf diese Fragen hältst du Eltern?
Naja, es kommt auf die, die Frage an und die Situation. Ja, meistens kommen sie völlig ganz plötzlich. Ja,
ja.
Auch es hat vorher nicht unbedingt ein Gespräch darüber gegeben, wenn Kinder etwas sehen oder sich an etwas erinnern oder die Idee kommt ganz plötzlich hoch, sind sie da, ist sie da, und dann fragen sie auch.
Ja.
Genau. Für uns Erwachsene nicht immer ganz einfach.
Also hast du das Gefühl, wir sind nicht so hundertprozentig vorbereitet? Sollte man sich vorher schon überlegen, was man sagt, mit welchen Worten man das beschreibt? Oder würdest du empfehlen, da auch selbst so ein bisschen runterzukochen und zu sagen, antworte doch ganz normal?
Ja, sich vorbereiten, das kann man auf die Fragen, die ja sehr vielfältig sind, nicht so genau. Wichtig ist, glaube ich, so die Grundhaltung, die ich als Erwachsener zu dem Thema habe. Und dabei ist ganz wichtig zu wissen, dass die Kinder in diesem Alter, im Kindergartenalter, im Kleinkindalter, einen völlig anderen Background haben zu dem Thema Sexualität. Und dass sich die kindliche Sexualität, so wie sie sich zeigt in dem Alter, etwas anderes ist als die Erwachsenensexualität. Und das genau zu wissen, nämlich dass das ein ganz anderes Bild ist, mit einer völlig unbeschriebenen Festplatte im Kopf, das kann Eltern helfen bei der Beantwortung der Fragen oder auch bei der Einordnung der Fragen, die Kinder stellen.
Ja.
Das ist eigentlich eine gute Grundvoraussetzung dafür, Fragen beantworten zu können mit einer relaxteren Haltung gegenüber dir.
In dem Artikel, ne, wird ja auch so ein bisschen gesagt, so, okay, ja, ich würde ja antworten, wie die Babys in den Bauch kommen, aber mein Sohn würde das vielleicht verstehen und käme damit klar. Aber was, wenn er die halbe Sonnengruppe danach aufklärt? Also es geht ja auch oft um dieses, was macht ein Kind dann daraus in der Außenwelt? Darf ich das überhaupt so früh mein Kind aufklären, weil die anderen Eltern das vielleicht noch nicht wollen und so weiter? Wie würdest du darauf antworten?
Ja, ich darf, würde ich antworten. Wenn man merkt, dass das Kind Interesse hat, dass es fragt oder auch ein spezieller Anlass ist, weil jemand schwanger ist und das eine drängende Frage des Kindes ist, soll man antworten? Ja, genau wie man jede andere Frage des Kindes zu anderen Bereichen beantwortet. Wichtig ist kindgerecht, altersgerecht. Ja. So.
Was wäre so altersgerecht? Also kannst du das mal wirklich bei dieser Frage, wie kommen die Babys in den Bauch? Ne, so die wirklich so die, ich würde mal sagen, der Endgegner,
ja.
der Angstgegner auch. Wie antworte ich da wann? Also was, wenn das mir ein Vierjähriger zum Beispiel sagt oder mich fragt? Was sage ich da? Mhm.
Wichtig ist so etwas grundsätzlich, was möchte ich vermitteln einem Vierjährigen? Ich möchte vermitteln, dass ein Kind zustande gekommen, weil sich zwei Menschen gern haben. Ja, Mann und Frau. Das ist schon mal so das eine. Wirklich auch zu sagen, dass das etwas Schönes ist, dass das schöne Gefühle sind, wenn Mama und Papa oder Mann und Frau gemeinsam sind. Und dass die sich ganz nah aneinander kuscheln und dass sie sich liebkosen und gern haben. Das sind schon mal so wichtige Punkte, also die Emotionalität und dieses Schöne von Mann und Frau.
Ja.
Ich finde, je nach Alter kann man bei dem Kind auch sagen, dass der Papa ja einen Penis hat und die Mama eine Scheide, eine Vulva, und dass das gut zusammenpasst. Und dass man den Penis, dass der Mann, wenn es besonders schön ist, den Penis in die Scheide der Frau steckt. Und dass das dass das wunderbar ist und dass es den beiden ganz toll gefällt und dass das was Schönes ist.
Okay.
So, das finde ich, kann man durchaus sagen.
Mhm. Spannend. Weil erstmal wäre mein Gefühl, ja, also spannend deshalb, weil ich so denke, so, okay, Kinder wollen ja nichts über den Sex von Mama und Papa wissen, also somit geht's mir zumindest als Tochter, sag ich mal, so, oh, mach das aber bitte, ja. Erzähl's mir nicht. Da ist ja so ein bisschen so vielleicht dieses Gefühl von, oh Gott, und auch dieses, was, wenn die das jetzt nachprüfen wollen, ob das schön ist und das dann auch machen wollen und so weiter. Also da geht's ja dann schon los in meinem Kopf mit lauter Gedanken, ne, also, ja.
Ja, also wenn Kinder das hören, dann finden die das vielleicht auch ein wenig komisch, ein wenig anders. Und das ist ja etwas, was Erwachsene tun. Also es ist keine Animation grundsätzlicher Art, dass Kinder das dazu aufgefordert sind, das auch zu tun. Kinder spielen das manchmal nach, ja, das ist richtig, aber es ist und bleibt ein Spiel von Kindern und nicht eine 1:1 Übersetzung von den Eltern oder auch nicht, wie häufig befürchtet wird, dass die Kinder es animiert, früher zu tun. Das ist alles nicht der Fall.
Okay, also das würdest du so sagen als Psychologin und mit den Studien, die du kennst, eine frühe und gute Aufklärung würde jetzt Kinder nicht früh reif machen und sexualisieren, wo noch nichts ist sozusagen.
Nein, ganz im Gegenteil. Es stärkt Kinder in der Vorstellung, dass Körperlichkeit, dieses körperliche Miteinander zum einen auch wirklich etwas Gutes ist, ja, was einen positiven Wert hat. Also wir geben ja auch immer etwas in der Art und Weise, wie wir über Sexualität sprechen, etwas mit über unsere Einstellung zum Körper, zur Sexualität.
Ja.
Und gleichzeitig ist es auch etwas Präventives, was wir damit verbinden. Also das heißt, den Körper zu mögen, den Körper zu begrenzen, also auch klar zu sagen, hier ist mein Körper, nicht weiter. Dass man über Körper sprechen kann, dass man über etwas Merkwürdiges in Bezug auf den Körper sprechen kann. Das alles unterstützen wir auch, wenn wir über Sexualität sprechen, wenn wir die Fragen der Kinder beantworten.
Was machen wir aber, wenn Kinder gar keine Fragen dazu stellen? Also das hat mir letztens eine Freundin erzählt, sagte so, ich würde mein Kind ja aufklären, aber es kommen keine Fragen.
Ja, Das wird öfter gefragt. Das stimmt. Es gibt Kinder, die nicht fragen. Nicht fragen heißt nicht, dass sie überhaupt nicht interessiert sind. Mhm. In jedem anderen Bildungsbereich sprechen wir mit Kindern etwas, dass wir ihnen etwas anbieten, dass wir ihnen ein Bilderbuch zeigen, dass wir sie animieren, mal hinzuschauen. Und genau das kann ich auch machen. Warum soll ich nicht ein Bilderbuch nehmen, wo etwas über verschiedene Familien drinsteht, wo etwas über Freundschaft drinsteht, wo über schöne Sinneseindrücke etwas drinsteht, um mit dem Kind darüber zu sprechen?
Ja, stimmt. Also es ist ja eigentlich vermessen zu denken, dass Kinder und Eltern nicht gemeinsam in Berührung mit sowas kommen, weil es fängt ja schon wirklich an mit Büchern, mit Menschen, die darauf vielleicht auch nackt sind in den Büchern. Also das ist ja, da wird ja auch viel angeboten, da gibt es ja auch viel Aufklärungsarbeit, die durch Bücher geleistet wird.
Ne? Genau. Die Erzieherinnen erzählen ganz oft, dass die Bücher oder auch die Puzzle, wo Personen, wo Kinder nackt dargestellt sind, sehr gerne angeschaut werden, damit gespielt werden. Es ist von Interesse, wie der Körper aussieht. Und sich zu vergleichen, ist mein Körper auch so, ist er anders, worin unterscheidet er sich? Ja, das sind spannende Themen für Kinder, auch wenn sie nicht immer explizit erfragt werden bei Erwachsenen.
Ich erinnere mich dran, dass ich irgendwann bei einem Elternabend saß, in der vierten Klasse, Anfang der vierten Klasse meines Sohnes. Und dann sagte die Lehrerin, das fand ich sehr süß, sie sagte so, liebe Eltern, Sie haben jetzt noch ungefähr 3 Monate bis Weihnachten Zeit, Ihre Kinder aufzuklären, ansonsten muss ich es tun. Weil dann sind wir bei dem Thema. Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, weil mein Kind war längst aufgeklärt oder wusste schon über sehr viel Bescheid, sagen wir es mal so. Und mir war das irgendwie ein ganz fremder Gedanke, dass da wirklich Kinder in der vierten Klasse saßen und da gesagt wurde, wenn du das jetzt nicht machst, dann werde ich als Lehrerin zum ersten Mal als erwachsene Person mit deinem Kind über Sexualität sprechen. Ja. Unter Kindern wird ja sowieso gesprochen und wenn es nur Worte sind, die man nicht versteht. Aber wie findest du das, wenn da Kinder sitzen und in der vierten Klasse zum ersten Mal damit konfrontiert werden?
Schade. Und ich spreche auch nicht von Aufklären als punktuelles Tun, sondern ganz wichtig ist, eher zu begleiten. Für mich ist sexuelle Entwicklung ein Entwicklungsthema, was man begleitet. Denn es gibt eine ganze Menge zu begleiten. Die Kinder bei dem Thema Körper, wie Körper aussehen, wie die Unterschiede sind. Bei dem Thema junge Mädchen werden. Wie bin ich als Mädchen? Wie will ich sein als Mädchen? Wo sind meine Grenzen? Was muss ich beachten bei den Grenzen? Wo darf ich Scham zeigen? Wo darf ich mich zurückziehen? Wie ist es, wenn ich einen Freund, eine Freundin habe, wo ich das ganz interessant finde, wie die aussieht? Oder auch eine Freundschaft mit einem anderen Mädchen, mit einem anderen Jungen. Das sind alles Themen, die wichtig sind in der sexuellen Entwicklung. Es geht bei der sexualpädagogischen Begleitung um die Themen, die die Kinder haben. Und nicht um die Themen, die die Erwachsenen haben. Wie ein Kind in den Bauch kommt, ist ein Thema für den Erwachsenen. Es war auch ein Interesse für das Kind. Aber nicht die eigene Entwicklung. Die eigene Entwicklung hat ganz andere Themen. Und darum ist mir Begleitung so ein wichtiges Wort. Und nicht Aufklärung.
Aha, spannend, ja.
Und das wäre in der Schule eigentlich fatal, wenn man an einem Tag sagen würde, so gesagt, jetzt mache ich Sexualaufklärung. Ja, man kann sagen, wir widmen uns dem Thema, wie es zur Entstehung von Kindern kommt. Das kann man besprechen. Aber das, was Kinder im vierten Schuljahr interessiert, das ist was ganz anderes. Ja, die sind verliebt, die gucken, wie bin ich Wie bin ich als Junge? Die interessieren sich durchaus schon für Darstellungen im Netz. Die sind interessiert an dem Verhalten von Erwachsenen, von Mädchen- und Jungenverhalten. Das ist das, was Kinder im vierten Schuljahr interessiert und nicht ausschließlich, wie Mann und Frau sich beim Geschlechtsverkehr verhalten.
Ja, voll. Und gibt es auch Eltern, die ihren Kindern da zu viel zumuten? Also das Thema quasi aufdrängen, das Gegenteil von ich lasse dich damit alleine, dass du so das Gefühl hast, okay, das ist zu viel, das ist too much für dieses Alter.
Ja, so etwas gibt es auch, wo so eine Tendenz ist, ich sag das jetzt mal und ich will es ganz besonders gut machen oder ich will ganz besonders offen sein und dem Kind ganz viel sagen. Das kann zum Teil eine Überforderung sein für das Kind. Diese Antworten sind dann weniger orientiert an dem Interesse, was das Kind wirklich hat. Und das macht keine gute Sexualerziehung aus, zu überfordern und zu überfrachten, wie in den anderen Bereichen eben auch.
Mm. Ja, stimmt. Das gibt es auch in vielen anderen Bereichen. Ne?
Ja, ja.
Was ist denn deine Erfahrung? Also wer übernimmt überhaupt dieses Begleiten? Sind es die Mütter oder ist es eher das Elternteil, das das Geschlecht des Kindes hat? Oder hast du das Gefühl, das geht so Hand in Hand?
Aus den Erzählungen von den Erziehern und Erzieherinnen ist es eindeutig die Mutter, die das tut, die auch sich mehr traut. So ist die Erfahrung von manchen Erzieherinnen. Und,
das verstehe ich auch total gut. Mhm. Ne? Also, dass man als Mann da durchaus auch seine Probleme hat, ein Kind mit sexuellen Themen zu kommen, weil man irgendwie oder mit Körperthemen und das Kind anzufassen und so. Ich kann mir vorstellen, dass man da als Mann echt gehemmter ist.
Ja, ja. Hemmung, das ist das richtige Wort. Und dass man nicht so genau weiß, was darf man denn eigentlich und was darf man nicht. Und das sind Männer verständlicherweise auch etwas zurückhaltender und damit auch manchmal etwas skeptischer bestimmten sexualpädagogischen Tun gegenüber.
Ah, okay. Hast du da eine Empfehlung, gerade für Männer, also vielleicht da doch wieder mutiger zu werden und zu sagen, so solange das nicht deiner sexuellen Befriedigung gilt, ist das alles in Ordnung oder gibt es da bestimmte Regeln? Kannst du da irgendwas an die Hand geben, um da vielleicht so ein bisschen mutiger zu machen?
Ja, sich zu verlassen auf sein Bauchgefühl und auf das Kind zu schauen. Was macht dem Kind Spaß? Was ist schön auch in der Beziehung zwischen Vater und Kind? So da mehr so drauf zu gucken und etwas weniger im Kopf zu sein und ständig so zu kontrollieren, ist es in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Das nimmt viel den Spaß, die Freude, die gemeinsame Lust an dem gemeinsamen Miteinander. Aber das ist leichter gesagt als getan.
Ja, total.
Denn sexuelle Entwicklung oder kindliche Sexualität ist ja bei uns ganz oft unter dem Aspekt von Opfer, von Kriminalität. Mhm. Und in der Öffentlichkeit wird sexuelle Entwicklung von so kleinen Kindern wenig gesehen als ein Entwicklungsthema. Ja, ein Thema, was Kindern gut tut, was Kinder stützt in der Entwicklung der geschlechtlichen Identität, in dem Körperbewusstsein. Das ist weniger in der Öffentlichkeit. Und das macht es Eltern durchaus auch schwer, an manchen Stellen schwer, locker mit dem Thema Nacktheit und Körper und miteinander umzugehen.
Ja, total.
Also das frühere, selbstverständliche gemeinsame Baden wurde an vielen Elternabend doch hinterfragt, ob das möglich ist und wie lange man das darf und was überhaupt gestattet ist.
Ach, guck mal. Ich hatte auch tatsächlich mal eine Frage von einer Mutter, die hat geschrieben, sie ist ganz irritiert davon, dass ihr Mann nicht mehr so gerne mit ihrer Tochter kuschelt, die jetzt irgendwie 11 Jahre oder 12 Jahre alt war. Und sie hat das Gefühl, die Tochter würde gerne noch zwischendurch mit dem Papa kuscheln und der Papa ist ganz vorsichtig, ne? Also wenn er sie in den Arm nimmt, achtet er sehr genau drauf, wo fasst er das Kind an und so weiter und ist da so ein bisschen übervorsichtig. Mhm. Ich habe dann mal hier so im Bekanntenkreis rumgefragt, ob das den Männern im Allgemeinen so geht und sie haben alle gesagt, ja, ich kenne das. Ja. Das ist echt, das ist ein Punkt, ne? Also das scheint echt, ja, da scheint viel Verunsicherung da zu sein. Was darf ich nicht, was wird wie aufgefasst, vor allem von außen, ne?
Das kann ich nur bestätigen. Diese Verunsicherung, dieses Vorsichtige, ja, das ist nachvollziehbar.
Total. Und es ist ja auch eine gute Entwicklung, sich darüber gewahr zu sein. Ja. Ne? Also da nicht ständig grenzüberschreitend zu sein, ist ja total gut. Wahrscheinlich muss jeder gucken, wie er da so die Waage findet, ne? Zwischen Grenzüberschreitung einerseits und totaler Verunsicherung, die auf Kosten der Beziehung geht, andererseits. Ne?
Es geht um den Ausgleich dieser beiden Seiten. Ne? Und dass es weder zu stark in die eine noch in die andere Richtung ausschlägt. So, dass man sich auf der Mitte hält und sagt, ja, das kann ich gut. Und das ist schön auch für mich als Vater oder als Mutter im Kontakt mit meinem Kind. Denn Körperlichkeit ist ein wichtiges Bindeglied, ein wichtiges Kitt, zwischen Eltern und Kindern.
Das ist ganz wichtig. Und ich habe mal gelesen, irgendwie ein gesund entwickeltes Kind wird 12-mal am Tag in den Arm genommen. Das hört ja nicht auf, wenn es 12 ist. Ne?
Nein. Genau. Ja. Da wird es anders, da wird es weniger, aber gut tun tut es auch. Auch mit 12, mit 16.
Auch mit 42.
Auch mit 42 und wenn man viel älter ist. Ja, die Berührung. Ja. Ist eine wichtige Form des Miteinanders von Menschen.
Total. Du hast es gerade so schön angesprochen, Kinder verlieben sich auch. Du hast gerade die 4. Klasse angesprochen, das geht ja total, also es geht ja sogar schon im Kita-Alter los, dass Kinder sich in Beziehungen und auch teilweise wirklich als definierte Liebesbeziehungen befinden. Wie ernst würdest du das nehmen?
Es ist ernst auf der Ebene, wo die Kinder stehen. Ja, auch Kinder im Kindergarten verlieben sich. Die mögen ein Mädchen und ein Junge besonders gern, weil es so schöne Haare hat, weil man gut mit dem anderen Kind spielen kann, weil es Spaß macht, weil sie nett aussieht. So, das sind die Kriterien im Kindergarten. Und das geht weiter in der Grundschule. Ja, Mädchen und Jungen trennen sich da stärker voneinander. Nichtsdestotrotz wird immer von der einen Gruppe auf die andere Gruppe geguckt. Und auch da mag man einen Jungen, ein Mädchen besonders gerne. Verlieben nicht in dem sexuellen Sinne, wie das in der Pubertät auftritt. Aber es ist etwas, dieses Gefühl, da ist etwas, was mich besonders reizt, was ich attraktiv finde, was ich schön finde. Das ist ernst zu nehmen. Ernst immer in der Ausprägung, wie das in den unterschiedlichen Alter ist. Und es wäre schade, wenn Eltern sagen würden, ach, komm du erst mal oder wirst du erst mal älter, dann bist du richtig verliebt. Das wäre schade. Also es ernst zu nehmen, was Kinder zeigen an Verhaltensweisen in unterschiedlichem Alter. Das ist wichtig. Und da haben wir wieder die Begleitung, ja? Die Begleitung entsprechend dem Alter ist beim sexualpädagogischen Handeln für mich sehr wichtig.
Ja, total. Ja, also ich denke da gerade wirklich so über ganz viele Situationen nach, die wir hatten, dass irgendwann mal eines meiner Kinder kam und gesagt hat, ich weiß noch nicht, ob ich Marie oder Leon heirate. Das fand ich so eine ganz bezaubernde, ganz bezaubernde Gedankenwelt. So, ich weiß, ja, genau, das weißt du jetzt noch nicht, ob das du eine Marie oder einen Leon heiratest.
Genau. Und da, also Marie ist ein Mädchen, Leon ist ein Junge und da ist ja auch die Offenheit schon, dass beides möglich ist, ne? Dass man
Total.
Eine Frau heiraten kann oder einen Mann. dass beides eben machbar ist in unserer heutigen Gesellschaft.
Ja, und auch das gehört ja irgendwo auch dazu, ne? Also, dass man da die Welten öffnet. Nun haben wir es leicht, dass der Patenonkel eines meiner Kinder lebt in einer homosexuellen Beziehung, ist auch verheiratet mit einem Mann. Da ist es natürlich für die Kinder, also es war eher ein Aha-Erlebnis, irgendwann zu merken, meistens sind es dann doch irgendwie Frau und Mann. Aber ja, oder dann so, wie klappt das dann überhaupt mit Kindern? Also da kam eher irgendwann dieses Aha, das ist jetzt nicht die Norm, sondern das ist irgendwie nochmal anders und so. Also das war total schön eigentlich zu sehen, dass da nochmal eine andere Generation jetzt auch aufwächst mit ganz anderen Erlebenswelten und mit einer ganz anderen Definition von Normalität. Und das hat mich so gefreut, das zu sehen und zu erleben.
Die Erzieherinnen sagen auch, dass das Altersrealität ist, dass die Kinder eben aus sehr viel unterschiedlichen Familienformen in den Kindergarten zusammenkommen. Mhm. Und für mich ist es auch immer ein wichtiges Thema, was in den Bereich der Sexualpädagogik gehört. Egal in welcher Familie man aufwächst, ob man gemeinsam mit Mutter und Vater, ob man mit Vater, mit Mutter, ob man in einer Pflegefamilie oder bei zwei Müttern oder zwei Vätern aufwächst. Sie sind gleichwertig, diese Formen. Und wichtig ist, dass man geliebt und angenommen wird. Und für die Kinder ist es eben auch wichtig, denn die bekommen das mit, wenn das Nachbarkind von zwei Vätern, zwei Müttern abgeholt wird. Oder von einem Vater. Ja, das ist auch ein wichtiger Teilbereich der Sexualpädagogik, denn das ist Realität heute, in der die Kinder leben.
Ja, und auch trotz der Binarität, die man am Anfang anbietet, da nicht so sehr einzuengen. Ne? Also, ich weiß, mein Sohn ist mit 3 Jahren mit nichts lieber rumgelaufen als mit einem Glitzerhandtäschchen, in dem eine Einhornsonnenbrille war. Und da merke ich, da sind die Eltern heutzutage zum Glück total offen und die Kinder dementsprechend auch. Also, ich glaube, es ist nicht einmal passiert, dass da jemand was Doofes zu gesagt hat. Ne? So dieses, das ist für Mädchen, das ist für Jungs, gibt es nicht mehr so klar. Und das ist irgendwie auch eine schöne Entwicklung, muss ich sagen.
Ja, und die Kinder können mehr experimentieren mit ihrer Geschlechterrolle. Ja, wie kann ich als Mädchen sein? Wie kann ich als Junge sein? Das doch mal auszuprobieren und nicht gleich von Anfang an so eng festgelegt werden auf, als Junge macht man das und als Mädchen macht man das und alles andere ist nicht in Ordnung. Also den Kindern auch Möglichkeit geben, mit dieser Geschlechterrolle zu experimentieren. Das ist ein wichtiger Bereich.
Das ist richtig schön.
Genau, auch für Eltern. Das zuzulassen, dass Jungen im Spiel sich Kleider anziehen oder überhaupt in die andere Rolle schlüpfen oder auch bei Mädchen umgekehrt. Ein wichtiger Punkt, wo Eltern die Geschlechterrollenentwicklung fördern können, stützen können, mehr zu einem verbreiteten Verhalten beitragen können. Wichtiger
Punkt. Ja, und auch zur Empathie, ne, mit dem anderen Geschlecht. Die kann sich ja nur entwickeln, wenn ich mich da auch mal reinversetzen kann, ne?
Ja.
Ich habe noch 2 total wichtige Themen, die müssen wir unbedingt noch ansprechen. Es tut mir leid, wir sind jetzt doch ganz schön über der Zeit. Aber Thema Doktorspiele, ganz heiß diskutiert. Da gibt es ja manchmal richtig Krawall zwischen Eltern, Kitas, Schulen und so weiter. Kannst du was zu dem Thema sagen? Sind Doktorspiele okay? Was ist nicht okay? Gibt es Regeln?
Ja, Doktorspiele sind okay und die treten auf schwerpunktmäßig im Alter zwischen 3 und 5. Und bei den Doktorspielen geht es ja zum einen um das Nachspielen der eigenen Erfahrungen mit dem Arzt, mit dem Kinderarzt, das ist zum einen. Und zum anderen in der Untersuchung in der gegenseitigen Untersuchung des Körpers oder gucken, wie sieht das andere Kind aus. Ja, dass man gegenseitig schaut. Auch durchaus wenn die Kinder nackt sind. Doktorspiele werden gemacht, weil die Kinder neugierig sind, weil es spannend ist, wie der andere aussieht. Und Kinder lernen ihren Körper nicht über den Kopf kennen, sondern indem sie schauen und anfassen. Und das tun Kinder. Wichtig sind Regeln dabei zu beachten. Also die Kinder, die gemeinsam sich zurück ziehen und sich gegenseitig anschauen, müssen ungefähr ein gleiches Alter haben. Also es geht nicht ein 5-jähriges Kind mit einem 2-jährigen Kind.
Okay. Mhm.
So, das ist ganz wichtig. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass nichts, aber auch gar nichts in eine Körperöffnung geschoben werden darf.
Ja, ja.
Ja, dass kein Kind verletzt werden darf und dass schon auch sehr vorsichtig miteinander umgegangen werden darf. Ja, und natürlich auch, dass Ja und Nein gesagt werden muss, aber das ist auch ein Prozess, der gelernt werden muss. Also sehr gut die eigene Grenze zu verbalisieren, indem man Nein sagt, ich möchte das nicht, ist ein Prozess, den man lernen muss. Insofern ist es erstmal in Ordnung, dass Kinder Doktorspiele machen, aber das muss schon auch immer wieder unter der Kontrolle der Erzieherin beziehungsweise der Eltern, um zu schauen, ob alles so in Ordnung ist. Ein wichtiger Punkt.
Und wie reagiere ich, wenn es nicht in Ordnung ist? Also wenn doch irgendwie was in Körperöffnung gesteckt wird, wenn doch irgendwie die Alterskonstellation schwierig ist oder auch wenn man das Gefühl hat, ein Kind akzeptiert das Nein des anderen überhaupt nicht oder ein Kind kann nicht Nein sagen, auch wichtig.
Das hat ja viel mit Grenzfähigkeit zu tun, sag ich mal. Mhm. Das eine Kind konnte nicht Nein sagen und das andere hat die Grenze des anderen nicht beachtet. Das heißt, beide Kinder brauchen Unterstützung. Also erst einmal muss geguckt werden, wie geht es dem Kind, was jetzt dort was erlitten hat oder was ihm wehgetan worden ist, da müssen wir auf das Kind schauen und es trösten und versorgen. Und natürlich muss das andere Kind auch beachtet werden. Und mit ihm muss über das Verhalten gesprochen werden. Und es geht um das Verhalten, was nicht in Ordnung war. Und es geht nicht um das Kind, was nicht in Ordnung war. Ja, und
wichtiger Punkt.
Da muss stärker geschaut werden, dass die Grenze des Kindes, dass das Kind lernt, die Grenze zu beachten, wenn das andere es nicht will. Mhm. Und oder auch mehr die Emotionen zu zügeln. Manchmal sind die Kinder so in Schwung, dass sie dann gar nicht mehr beachten, was der andere sagt. Oder auch nicht ganz genau mitbekommen. Ja, und um diese Prozesse geht es, dass das Kind das lernen muss und das andere Kind es gegebenenfalls lernen muss, sich zu wehren oder Hilfe zu holen oder Nein zu sagen. Also, dass beide aus der Situation unterstützt werden, sich weiterzuentwickeln und dass das Verhalten korrigiert werden muss. Das ist ein wichtiger Punkt, damit sich das nicht einschleift, dass über so ein Übergriff, so eine Grenzüberschreitung normal ist. Das darf es auf keinen Fall sein. Und das müssten sowohl Eltern und Erzieher in so einer Situation tun.
Okay. Und zweites Thema, dann wirkliche Doktorspiele, der Arztbesuch. Da fasst der Arzt bei der O-Untersuchung ja durchaus die Geschlechtsteile an, haben wir gerade schon mal erwähnt. Wie erklärt man das? Also wie kann ich einem Kind deutlich machen, dass das im Normalfall zum Beispiel gar nicht in Ordnung ist, wenn ein Erwachsener mir irgendwo hinfasst? Aber jetzt in diesem Kontext ist es wiederum in Ordnung. Also ich finde es selbst auch als Mutter manchmal so schwer, da diese goldenen Regeln zu installieren. Das ist ja nur ein Gefühl manchmal, ne?
Ja, also die Regel, dass ein Kind über seinen Körper bestimmt und auch sagen kann, das möchte ich nicht, ist richtig und gut. Mhm. Es gibt nur Ausnahmen von dieser Regel. Und eine Ausnahme ist eben der Arzt oder auch die Krankenschwester. Also das sind Situationen, da muss dem Kind in einer bestimmten Weise, weil es krank ist oder weil es etwas braucht, geholfen werden. Mhm. Und der Arzt ist ja jemand, der das, oder auch die Krankenschwester, Krankenpfleger ist ja auch jemand, der das vorsichtig macht. Ein Arzt will oder hilft dem Kind oder muss dem Kind helfen, weil das Kind krank ist. Und dazu muss das Kind berührt werden. Und das darf dann ein Arzt, weil das in der Situation wichtig ist. Sehr wichtig für das Kind, damit das Kind wieder gesund wird.
Also, wobei bei einer U-Untersuchung ist es ja nicht krank, aber da muss ja was geprüft werden sozusagen.
Da muss was geprüft werden, ja. Ein Unterschied ist auch, wenn einer von den Erziehungsberechtigten in einer solchen Situation dabei ist. Das gibt dem Kind Sicherheit, das gibt dem Kind Schutz und die Gewissheit, dass Vater oder Mutter gut auf das Kind aufpasst. Und das erleichtert die Situation zum Beispiel bei dem Arzt für das Kind.
Total, das einzuschätzen, dass das jetzt in Ordnung ist, ne?
Dass das in Ordnung ist und dass er das darf.
Aber das Thema ist einfach total komplex, ne? Also selbst ich, die ich ja jetzt auch wirklich 4 Kinder habe, die eins davon 19 und so, selbst ich bin da immer noch echt bisschen verloren darin, wie erkläre ich dem Kind wirklich, was in Ordnung ist und was nicht. Ich glaube, da ist ein bisschen der Schlüssel auch, wie, dass man ja viel näher am Kind dran ist und viel näher begleitet, je jünger es ist. Und irgendwann kann es dann ja irgendwann so ein Bauchgefühl auch entwickeln, ne? Was sich jetzt noch okay anfühlt und was sich nicht okay anfühlt, wer was darf, ne?
Es ist ja auch nicht nur der Arzt, es ist ja zum Beispiel auch der Friseur, wo ich die Haare geschnitten bekomme, der berührt mich ja auch. Ja, so die Grenze bei der Aussage, mein Körper gehört mir, die ist etwas schwammig. Ja? So, weil wir schon auch Berührungen zulassen. Ja, wenn man in die Physiotherapie geht, wenn man in die Logopädie geht, all das sind Menschen, die uns berühren und in einer guten Absicht berühren. So. Und da stimmt es nicht.
Obwohl es die Beziehung nicht hergibt eigentlich. Ja.
Das ist nochmal, ich glaube, ein sehr differenzierter Aspekt dabei, was das Kind und wie du das auch schon gerade gesagt hast, weiter lernen muss und man sich später auch auf sein Bauchgefühl, aber auch auf sein Wissen verlassen kann. Wenn ich zum Friseur oder wenn ich zum Physiotherapeut gehe, dass der gut mit einem ist und auch achtsam mit dem Körper umgeht.
Genau, dass die Kinder das dann auch spüren, ne? Wer meint es in welchem Interesse, wie gut mit mir und was ist überhaupt das Ziel, ne, dieser Berührung?
Genau. Ja.
Berätst du Eltern auch persönlich? Wichtige Frage, wer jetzt vielleicht denkt, oh, ich habe noch ein paar brennende Fragen, die hast du jetzt gar nicht gestellt, Christine. Berätst du Eltern auch persönlich?
Ja.
Okay. Das heißt, wir können deine Website oder deine Kontaktdaten irgendwie auch nochmal reinschreiben oder ihr schreibt uns, dann würden wir auch einfach weiterleiten und den Kontakt herstellen, dass ihr auch mit Helga Tolle einmal sprechen
könnt. Ja, das ist möglich.
Super. Wir haben wirklich, also dieses Thema ist so umfänglich. Ich habe hier noch eine ganze Seite voller Fragen. Die kann ich jetzt nicht alle loswerden. Ich glaube, generell haben wir einen ganz guten Einblick bekommen, was ist überhaupt sexuelle Aufklärung? Wo fängt das an? Und wie fange ich das überhaupt an? Eine letzte Frage habe ich. Was, wenn ich es bisher verpasst habe? Was, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, das schon 10, 11, wie auch immer, ich habe bisher das Thema immer schön umschifft, kann ich das noch retten?
Das würde ja heißen, dass das Thema jungen Mädchen, Entwicklung, Körper, Verlieben, Gefühle nicht angesprochen worden ist. Und das ist natürlich ein breiter Bereich.
So. Das heißt, du würdest sagen, es ist fast gar nicht möglich, das Kind nicht zu begleiten.
Ja, es gibt ja außer dem Thema Sexualerziehung auch noch andere Bereiche im Kontakt zwischen Eltern und Kindern, wo eine gute Beziehung aufgebaut sein kann. Ja, man hat das Thema Sexualpädagogik, man hat das Thema mit dem Körper, mit dem Geschlecht, mit dem Verlieben draußen gelassen, aber hat ansonsten eine gute Beziehung zu dem Kind.
Ja.
Das wäre eine gute Basis, dafür, dass man vielleicht sich auch mal bei einem Zehnjährigen, wo eben auch körperliche Veränderungen anstehen, schon sich diesem Thema widmet oder auch etwas sagt oder andockt. Ja, das kann man machen, ja. Und ich glaube auch, dass das möglich ist. Auch mit einem 10-jährigen Kind, wo vorher das nicht so zum Thema war oder man nicht drauf eingegangen ist, miteinander ins Gespräch kommen kann, wenn andere Faktoren gut sind in der Beziehung zwischen Eltern und Kind.
Ja, ja. Also Mut, auch mit den größeren Kindern einfach mal ins Gespräch zu kommen, selbst wenn man da bisher vielleicht so ein bisschen es vermieden hat. Was man ja auch gut verstehen kann, es ist teilweise einfach, wie wir ja schon gesagt haben, ne, man hat da teilweise Hemmungen. Es kommt ja auch ganz viel darauf an, wie bin ich selbst eigentlich groß geworden? Was wurde mir da eigentlich überhaupt angeboten? Welches Angebot habe ich da bekommen an Gesprächen und so weiter? Das fällt uns ja unterschiedlich schwer, das anzubieten oder auch nicht, ne?
Ja, über sexuelle Dinge zu sprechen, bedeutet auch Mut zu haben. Ja, Mut ist zu benennen, die Wörter in den Mund zu nehmen, das Thema zu eröffnen, ein Türöffner für diese Bereiche zu sein und zu fragen. Genau, und das hat was mit meiner eigenen Biografie zu tun. Aber ja, man ist ja nicht nur Opfer der eigenen Biografie, sondern man kann sagen, mir ist es wichtig, über dieses Thema oder mit diesem Thema, mit meiner Tochter, mit meinem Sohn in Kontakt zu kommen. Und dass man es immer wieder ausprobiert. Und je jünger das Kind ist, desto unkomplizierter ist auch, über dieses Thema zu sprechen. Weil ja, stimmt, das Thema ja selber für die Kinder, je kleiner sie sind, desto weniger Scham, Tabu besetzt ist das Thema. Ja, bei älteren Kindern, die sind schon vorsichtiger, die spüren schon, dass Sexualität ein spezielles Thema ist, sind auch selber schamiger darüber. Und die Kinder ziehen sich auch mehr zurück, wenn sie älter sind. Das tun kleinere nicht. Also nur Mut, es anzusprechen, innerlich Anlauf zu nehmen und zu fragen oder etwas zu sagen oder durchaus auch zuzugeben. Darüber muss ich erst mal nachdenken. Ein Buch zur Hand zu nehmen, wo das ganz schön illustriert ist, wo auch die Sprache schön ist, wo man sich das aneignen kann. Das sind auch gute Hilfsmittel für Eltern selber.
Das stimmt, total. Ich frage dich im Nachklapp nachher nochmal, ob du uns ein paar Literaturempfehlungen geben kannst. Die würden wir dann auch nochmal in den Shownotes vertaggen. Ich bedanke mich jetzt erstmal. Lieber Helga, ich glaube, wir nehmen alle viel zum Denken mit und wir haben auch ganz viel gelernt. Den Artikel, über den wir gesprochen haben, Literaturempfehlungen und so weiter, findet ihr alles in den Shownotes. Dort findet ihr auch alle sonstigen Infos zur Folge und zu unseren Werbepartnern. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Kritik, Anregungen, Themenideen oder wenn ihr Helga Tolle schreiben möchtet und selbst vielleicht nochmal individuelle Beratung möchtet, schreibt uns an podcast@eltern.de. Dir, Helga, nochmal vielen, vielen Dank.
Gerne,
schön,
Christine,
dass du da warst. Und wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder in einer neuen Eure-Fragen-Folge mit Elke Schicke. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, führt wichtige Gespräche und weicht in Fragen eurer Kinder nicht aus. Bis ganz bald und alles Liebe aus Hamburg.